Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum Auftaktabend unserer Vortragsreihe im Studium Generale. In diesem Semester ist die Reihe überschrieben mit Wenn man die Wahl hat, Aufklärungen über Demokratie. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind mittlerweile in der 23. Folge. Sollten Sie eine verpasst haben, es gibt mittlerweile über 200 Vorträge online, die Sie anhören können und schauen können, was da vielleicht Ihnen mundet. Da ist so einiges geboten. Sie können diese Audiodateien herunterladen auf Ihr Abspielgerät oder direkt online hören, ganz wie es Ihnen beliebt. Wo Sie die finden, finden Sie hier drin. In diesen netten Faltkarten, die wir präpariert haben, da steht auch die Internetadresse, können Sie sich nachher bedienen. Und da ist das Programm abgebildet, zumindest die Vortragstitel und Referenten. Wenn Sie etwas mehr wissen wollen, wenn Sie die Ankündigungstexte, die die Referenten geschrieben haben, vorab lesen möchten, dann können Sie sich da auch mit einer Broschüre informieren. Diese Broschüre steht auf den Seiten des Studium Generale. Wenn Sie das eingeben auf der Internetseite der Hochschule Konstanz, dann werden Sie da hinkommen. Dieses Thema, was motiviert uns zu diesem Thema? Wir haben in den letzten Semestern immer mal wieder auch das eine oder andere an politischen Fragen diskutiert bekommen hier. Mir schien, es ist an der Zeit, sich vielleicht mal ein paar Gedanken über den Zustand der Demokratien zu machen, ein bisschen anzuschauen, was passiert denn da so in der Welt, und zwar anzuschauen außerhalb des tagesaktuellen, tagespolitischen Diskurs. Den können Sie natürlich in den Medien verfolgen, da wird viel diskutiert, klar. Die Referenten, die Sie in den folgenden Wochen, 13 Vorträge haben wir an der Zahl, hören werden, die betrachten diese Fragen sicherlich etwas grundsätzlicher aus dem Hintergrund ihrer Disziplin, und womöglich ist das eine ganz gute Ergänzung, um sich ein Bild zu machen von den politischen Fragen, die uns alle womöglich gerade umtreiben. An die studentischen Hörer: Ich habe gerade von einer Broschüre geredet, einer PDF-Datei, die Sie im Internet finden können auf den Seiten des Studium Generale. Darin ist beschrieben, was Sie tun müssen, wenn Sie einen Leistungsnachweis erwerben wollen. Und da Sie alle des Lesens kräftig mächtig sind, werden Sie, da Sie es demnächst gelesen haben, werden mir wahrscheinlich nie eine Frage stellen müssen. Wenn aber jedoch, dann sicherlich nur dann, wenn Sie vorher in Ihren Studiengängen gefragt haben, weil die das wahrscheinlich besser beantworten können als ich. Aber wenn die alle das nicht beantworten können und das Prüfungsamt das auch nicht beantworten kann, können Sie gerne zu mir kommen, weil ich es dann auch nicht beantworten kann. Aber Sie können es gerne mal versuchen. Also, bitte informieren Sie sich einfach durch die Broschüre, dann wissen Sie, was Sie an Leistungen erbringen müssen, wenn Sie einen Schein erwerben möchten. Nun gut, wen haben wir heute zu Gast? Einmal mehr, zu meiner Freude, Professor Dr. Klaus Kornwachs. Wenn ich Ihnen jetzt alles erzählte, was man über den Mann wissen sollte, dann ist der Abend wieder mal rum. Ich versuche es kurz zu machen. Herr Kornwachs hat studiert Philosophie, Physik und Mathematik, hat sich in Philosophie promoviert und auch habilitiert, hat an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus einen Lehrstuhl für Technikphilosophie inne gehabt, und er freut sich jetzt des Unruhestands eines Emeritus und ist, wie die Herren das nach der Pflicht dann so tun, in vielen Küren unterwegs und schreibt fleißig Bücher und so weiter. Das eine und andere wäre sicherlich an dieser Hochschule mal zu diskutieren. Ich denke da zum Beispiel an seine Philosophie für Ingenieure, die könnte vielleicht hier für Aufklärung sorgen. Oder, falls Sie eher ein wirtschaftswissenschaftliches Interesse umtreibt, lesen Sie mal sein Buch, in dem er sich, bei Surkamp erschienen, über Belohnungssysteme Gedanken gemacht hat, die wir in der Gesellschaft so einsetzen und wie wir die konstruieren. gerade den Titel nicht präsent.
Zu viel des Guten.
Zu viel des Guten, klar. Also, das sind zwei Bücher, die ich Ihnen jetzt mal auf die Schnelle ans Herz lege. Natürlich alle anderen auch, aber das ist vielleicht ein bisschen viel für den Anfang. Wie auch immer. Sie haben im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kornwachs wie immer hier montagsabends die Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich werde es moderieren. Vorher aber wünsche ich Ihnen einen interessanten, aufschlussreichen Vortrag von Herrn Kornwachs, der uns mit der Frage befassen wird, ob die Demokratie sich womöglich mit demokratischen Mitteln selbst abschaffen kann. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Mal gucken, was er uns dazu zu sagen hat. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die liebe Vorstellung und Einleitung. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin ja kein ganz Unbekannter hier. Der Saal kommt mir ja auch bekannt vor. Ein paar Gesichter kenne ich auch. Sozusagen alte Kundschaft. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und Sie hören heute ein Thema von mir, in dem ich mich zuerst noch ein bisschen probieren muss, nämlich in der politischen Philosophie. Normalerweise komme ich ja eher aus dem Gebiet der Technikphilosophie, beziehungsweise aus dem Gebiet der analytischen Philosophie. Deshalb darf es auch noch ein ganz klein bisschen Logik heute Abend sein, aber keine Angst, nichts zu viel. Ich möchte also heute Abend die Frage stellen, kann man die Demokratie mit demokratischen Mitteln abschaffen? Wenn ich Ihnen jetzt sage ja, dann müssen Sie gleich die zweite Zeile lesen, nämlich warum wir selber aufpassen müssen. Das heißt, Regeln, Satzung, Verfassung sind keine Ewigkeitsgarantie, obwohl das eine oder andere drinsteht oder man versucht hat, es hineinzuschreiben. Was erwartet Sie heute Abend? Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Zunächst, wie es funktioniert hat, dass man mit demokratischen Mitteln die Demokratie abgeschafft hat, oder wir können es auch anders ausdrücken, da wo die Demokratie nicht so richtig aufgepasst hat. Und dann gucken wir uns mal die Grundstruktur an, wir gucken uns einfach einen Verein mit seiner Satzung an. Satzungen sind ja auch so etwas wie Regeln, wie politische Regeln, wie Entscheidungsprozesse in einem Verein laufen. Und solche Regeln haben auch keine ganz andere Struktur als Regeln, die wir uns per Gesetz geben in einem Gemeinwesen, in einem Staat, in einer Nation, wie immer Sie das auch umschreiben wollen. Gucken wir uns das mal an. Und dann möchte ich darauf zu sprechen kommen, ja, warum eigentlich? Was treibt denn die Strukturen an oder die Leute an? Oder wie kommt es eigentlich, dass die Demokratie überhaupt so wie es uns scheint, als Beobachter des Geschehens, nicht so sehr als Akteure, sondern als Beobachter des Geschehens, warum ist die Demokratie sozusagen auf Angriffe, solchen Angriffen ausgesetzt? Was könnten die Gründe sein? Und dann kommt natürlich die klassische Frage, wie weit darf Toleranz und Pluralismus gehen? Dürfen die Feinde der Toleranz Toleranz von uns erwarten? Dürfen die Feinde der Redefreiheit Redefreiheit von uns erwarten? Dürfen diejenigen, die die Freiheit abschaffen, diese Freiheiten zu dieser Abschaffung auch benutzen? Und da werden wir uns mal den einen oder anderen Blick ins Grundgesetz trauen. Es gibt ja der alte Spruch in der Rechtsphilosophie, der Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsprechung ungemein. Und das gilt natürlich auch die Philosophie. Der Blick in den Text erleichtert natürlich auch das Nachdenken in der Philosophie. Also wie weit kann Toleranz und Pluralismus denen gegenüber gehen, die keinen Pluralismus wollen und die auch keine Toleranz wollen? Und dann muss ich doch noch auf ein Phänomen zu sprechen kommen. Sie kennen das alles, die sogenannten alternativen Fakten und die Fake News. Was ist das, um was geht es eigentlich da? Und Sie haben Philosophen eingeladen, also werden Sie natürlich ein paar philosophische Worte auch über den Wahrheitsbegriff zu hören bekommen. Ja, und dann eigentlich in gewisser Weise in die Konsequenz, in den moralischen Zeigefinger, wenn Sie so wollen, den kann ich Ihnen nicht ganz ersparen. Das heißt ja so schön, nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger selber, der schöne alte Spruch von Brecht, von Bertolt Brecht. Also was können wir dagegen tun, wenn wir sehen, dass sich da jemand einer Demokratie zu schaffen macht? gucken wir uns mal so die Drehbücher an, die es gibt, wie sowas schon mal abgelaufen ist in der Geschichte. Am 30. Januar schreibt die Nordwestdeutsche Zeitung, Hitler zum Kanzler ernannt. Es ist erstaunlich, wie gerade die ausländische Presse, aber auch die inländische Presse, die Gefahr, die von dieser Ernennung von Adolf Hitler ausgegangen ist, völlig unterschätzt hat. Völlig unterschätzt. Man ging davon aus, dass der Vizekanzler Papen, die Deutschnationalen, die Harzburger Front, Hugenberg und vor allen Dingen auch Hindenburg diesen Kasperl, wie man so schön sagte, schon irgendwo zähmen würde. Innerhalb von 6 Monaten hat er dann das, was vom Rest der Weimarer Republik verfassungsmäßig noch übrig war, sozusagen erledigt. Wie funktionierte das? Der Ausgangspunkt ist die beleidigte Großmacht. Das Kaiserreich hat einen Krieg verloren. Es war nicht bloß eine Bataille, sondern hat einen Krieg verloren. Der Kaiser war im Exil. Der Versailler Vertrag wurde als ein Diktat und als eine Demütigung einer ehemaligen Großmacht angesehen. Damit kann man Ressentiments schüren. Sie erinnern sich vielleicht aus dem Geschichtsunterricht 1927, der Schwarze Freitag. Der Weimarer Republik ging es wirtschaftlich auch nicht besonders gut. Also wir hatten eine ökonomische Krise. Die Arbeitslosigkeit war etwa bei 6 Millionen im Deutschen Reich, bei schätzungsweise etwa 75 Millionen Einwohner, also ungefähr so groß wie die Bundesrepublik heute von der Einwohnerzahl her. Die entsprechende Arbeitslosigkeit ist natürlich Keim auch von entsprechenden Unruhen. Es gab auch in der Zeit eine Polarisierung, die Saalschlachten. Während dieser Saalschlachten bis zum 30. Januar vorher haben ungefähr 300 Leute das Leben verloren. Also wenn die Kommunistische Partei auf der einen Seite und die SA auf der anderen Seite sich Saalschlachten und Wirtshausschlägereien geliefert hat. Es gab natürlich auch die Ressentiments der alten Eliten, das heißt vom alten Adel, sagen die Junker-Fraktion, die Deutschnationalen, die eine solche Niederlage eigentlich nie verwunden haben und diesem neuen System, dieser komischen Demokratie da, die auch noch ein Sozialdemokrat, nämlich der Ebert da ausgerufen hat, zutiefst skeptisch gegenüberstand. Das waren die Ressentiments der alten Eliten. Dann beschimpfte man das Parlament. Damals gab es noch keine 5%-Klausel. Das heißt also, die Parteienlandschaft war ziemlich zersplittert. Es waren also, saßen zum Teil Parteien mit nur 2 Abgeordneten im Parlament, waren auch damit schon vertreten. Es gab also nicht diese 5%-Klausel. Und man beschimpfte damals das Parlament einfach als Schwatzbude und die Gesetzgebung wurde als viel zu langsam empfunden, bis das mal mit der dritten Lesung endlich durch ist, bis die mal ein Gesetz kriegen. Das geht ja so nicht. Und schon die demokratisch vorher noch gewählten Reichskanzler wie Brüning und andere haben mit Notverordnungen versucht zu regieren, um sozusagen die Entscheidungsprozesse in gewisser Weise zu beschleunigen. Ja, und dann kamen eben Politiker, die schon in den 20er Jahren Wahlkampf gemacht haben und die dann sozusagen das System als solches angegriffen haben, das Großkapital oder das Judentum oder die bolschewistische Verschwörung. Es gab also solche Sammelbegriffe, auf die man die Ressentiments und diesen entsprechenden Hass auch leiten konnte. Das hatte durchaus eben sein System und hatte durchaus eben auch Wirkung mit der damaligen Massenmedien. Massenmedien waren damals hauptsächlich noch nicht so sehr Rundfunk, das hat erst Goebbels entdeckt, sondern eben dann die Presse, also die gedruckte Presse. Und auch hier finden wir wieder Versprechen von populären Lösungen, na, endlich mal draufhauen, durchregieren, effizienteren Lösungen, mal die Schwarzbude abschaffen, von einfacheren und schnelleren Lösungen. Notverordnungen, Dekrete, das ging alles schneller, wenn man das macht, damit eigentlich doch nur die Fachleute ranlassen und nicht diese Berufspolitiker, die ja sozusagen von der Langsamkeit dieser Prozesse, die sie da erzeugen, eigentlich selber auch leben. Im Effekt hat in den Wahlen 1932 dann die Nationalsozialistische Partei etwa 33% gehabt und musste also mit den Deutschnationalen, mit der Harzburger Front und anderen koalieren. Und ich habe es schon erwähnt, nicht nur die Presse, die nun ausländische Presse, sondern auch die sozusagen die politischen Beobachter haben die Sprengkraft dieses Bündnisses bei weitem unterschätzt. Man dachte, naja, also den Hitler, den kann man einhegen. Papen sagte sogar irgendwann mal, ja, den werden wir so lange einquetschen, bis er quietscht. Zum Schluss haben leider andere Töne des Schmerzes von sich gegeben. Sobald Hitler Reichskanzler war, begann die Einschüchterung der politischen Gegner, nicht nur über Saalschlachten, sondern durch Rollkommandos. Es gab ungeklärte politische Morde, die später dann als Notwehr des Staates deklariert worden sind, als Hitler dann richtig im Sattel saß. Einschüchterung der Gegner. Bei der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes war die KPD entweder verboten, geflohen oder verhaftet. Also diese Abgeordneten waren schon gar nicht da. Die Abstimmung fand statt mit, da war also die SS rund um den Saal rum aufgebaut. Und Otto Wels, der damals diese Rede gegen das Ermächtigungsgesetz gehalten hat, konnte gerade nach dieser Rede noch rechtzeitig ins Ausland fliehen, sonst hätte er das wahrscheinlich nicht überlebt. Hitler hat dann in noch halbwegs, muss man sagen, halbwegs freien Wahlen, 36, noch tatsächlich eine, keine absolute, aber eine relative Mehrheit geholt, hat sie also da sozusagen nochmal eine Legitimation verschafft. Fing aber an, sobald er am Ruder war, die Verfassung umzubilden. Das konnte er natürlich dann mit den Ermächtigungsgesetzen machen. Die Fortsetzung ist dann, dass diese Umbildung der Verfassung innerhalb von 6 Monaten damit passierte, indem die Gewaltenteilung aufgehoben wurde, indem er die föderale Struktur zerschlagen hat, der Länder. Er hat die Justiz und die Exekutive gleichgeschaltet. Er hat natürlich sofort dazu gesorgt, dass die Presse- und die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Er begann durch Dekrete zu regieren. Es hat während der Regierungszeit von Hitler nur eine ordentliche Kabinettssitzung stattgefunden. Eine. Das war die konstituierende. Seither hat keine Kabinettssitzung bis 1945 mehr stattgefunden. Nicht? Also, das ist dieses Drehbuch. Dann schält sich ein starker Mann heraus. Bei dem südamerikanischen System ist es dann meistens eine Militärjunta. Dazu gehört aber, das kann man auch im Dritten Reich beobachten, eine Militarisierung der Bürokratie und der Verwaltung. Und natürlich dann im Nachhinein beobachtet oder beurteilbar eine Aufhebung der Menschenrechte, wie wir sie kennen aus der UN-Deklaration. Ich habe schon die ungesühnten politischen Morde angesprochen. Führende Vertreter der Opposition wurden einfach ermordet oder dann ins KZ geschickt. Und somit etablierte sich eine Gewaltherrschaft, die dann eine Dynamik entwickelt hat, die man sehr oft auch beobachten kann, wenn eine Gewaltherrschaft etabliert ist und sie hat sich in gewisser Weise stabilisiert, dann beginnt die Expansion nach außen. Das beschreibt schon Platon, indem er Sparta kritisch und zum Teil auch bewundernd beschreibt. Und solche Expansion, die ist entweder natürlich ökonomisch motiviert oder auch militärisch. Das ist also ein Drehbuch, wie man sozusagen die Demokratie abschaffen kann. Ich will ein zweites Drehbuch nennen, den Herrn kennen Sie vielleicht, der uns in der EU ein bisschen Sorgen macht. Da läuft es ein ganz klein bisschen anders, aber Sie werden Parallelen entdecken. Diese Parallelen erlauben allerdings natürlich nicht, sogenannte Nazi-Vergleiche zu machen. Es geht wieder mit beleidigtem Nationalstolz los, aber hier im Unterschied zur Weimarer Republik, eine überwundene ökonomische Krise, ein sichtbarer wirtschaftlicher Erfolg, was zum Beispiel auch Erdogan einen entsprechenden Rückhalt sichert, gesichert hat und wahrscheinlich auch noch sichert. Auch hier jetzt wieder das beim Wahlkampf Versprechen populärer, effizienter, einfacher und schneller Lösung. Ja? Die Welt ist viel zu kompliziert, man muss einfach mal reinhauen, dann werden wir die Sachen schon einfach hinkriegen. Es läuft in Polen zum Teil so, es läuft in der Tschechei zum Teil so, in Ungarn, in Türkei ein bisschen anders, aber dass eine parlamentarische Mehrheit entsteht von einer national ausgerichteten konservativen Partei. Diese Mehrheit ist manchmal auch eine absolute Mehrheit und dann mit absoluten Mehrheiten kann man natürlich eine ganze Menge machen. Man kann sozusagen auch schleichend die Verfassung ändern, man muss nicht unbedingt Rechtsbruch begehen, wie das im Nationalsozialismus der Fall war. Da ging es ja sozusagen sehr rasch und dann auch mit der Unterstützung von Gewalt. Das kann man natürlich auch anders machen. Man kann zum Beispiel beginnen, durch einen langsamen politischen Prozess die Unabhängigkeit der Gerichte zu schwächen. Man kann versuchen, die parlamentarische Opposition zu schwächen, indem man zum Beispiel die Immunität aufhebt und dergleichen. Und man kriminalisiert die Presse, die abweichend ist, durch sogenannte Abwehrgesetze, dass man sagt, naja, also wir haben zum Beispiel jetzt Terror, wer jetzt nicht wer die Regierung jetzt in ihren Bemühungen nicht unterstützt, unterstützt eben die Feinde der Regierung, damit also Terroristen. Im Allgemeinen folgt dann eine Stabilisierung einer Einparteienregierung und eine systematische Umbesetzung zum Beispiel auch im Kulturbereich, wie wir das zum Beispiel in Ungarn beobachten können. Am Ende steht allerdings bei so etwas eine Klientelpolitik und ein erhöhter Grad an Korruption. So, das sind zwei Beispiele. Wir könnten noch viel mehr Beispiele nennen, aber die Zeit haben wir nicht dazu. Es gibt also verschiedene Spielarten, aber in diesen Spielarten sind sozusagen immer wieder die ein oder anderen Versatzstücke zu finden. Ganz wichtig ist, als erstes, was man angreift, ist die Unabhängigkeit der Gerichte. Und das finden Sie ja gerade auch, was nach dem Putsch in der Türkei passiert ist. Das haben natürlich die Väter, eine Mutter war auch dabei, des Grundgesetzes, damals durchaus mitbedacht. Und sie haben versucht, eben dieser Schwächung, zum Beispiel der Gewaltenteilung, durch demokratische Prozesse einen Riegel vorzuschieben. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sowas aussieht. Die Frage ist also, in einem Gemeinwesen, egal ob das ein Verein ist oder ein Staat oder eine Verfassung, sage ich jetzt mal ganz allgemein, wie kann man Regeln so installieren, dass die Regeln, die installiert worden sind, zwar geändert werden können, man muss ja sozusagen auf die Gegebenheiten reagieren können, dass aber der Grundsatz, dass Regeln in Übereinstimmung gelten sollen, nicht mehr zur Disposition gestellt werden darf. Also wir diskutieren über die Regeln, aber dass über die Regeln diskutiert werden darf, das ist eine Regel, die nicht verletzt werden darf. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Die philosophischen Fachleute nennen das eine transzendental-pragmatische Begründung. Das heißt, man guckt, dass die Bedingung der Möglichkeiten, Regeln zu machen, selbst durch Regeln nicht außer Kraft gesetzt werden dürfen. Also wie kann man Regeln diskutieren, ohne dass man die Bedingung der Möglichkeit von verbindlich, gemeinschaftlich akzeptablen Regeln überhaupt in Frage stellen kann? Das war sozusagen die aus der Erfahrung auch des Dritten Reiches und zahlreich anderer gescheiterter Projekte der Demokratie die Grundfrage, die sich dann auch die Verfasser des Grundgesetzes gestellt haben. Bleiben wir noch ein bisschen beim Abstrakten. Nehmen wir mal ein Verein. Zweck des Vereins ist A. Ich sage jetzt nicht was, wenn ich jetzt Schützenverein sage oder Kaninchenpferde, dann habe ich irgendjemand auf die Zehen getreten. Also der Zweck des Vereins sei A. Der Vorstand wird alle 2 Jahre gewählt und jährlich entlastet. Nur eine einmalige Wiederwahl ist zulässig, also dass sich da keine Klicken, kein Macht bilden und so weiter. Und dann sagen wir, alle Beschlüsse, Satzungsänderung, Vorstandswahl, Finanzen und Auflösung und so weiter müssen mehrheitlich beschlossen werden, vielleicht sogar 2/3 Mehrheit oder 3/5, egal, also müssen mehrheitlich beschlossen werden. Dann viertens, der Zweck A des Vereins darf nicht verändert werden. Das wäre sowas wie eine Ewigkeitsklausel. So, und die Mitglieder brauchen 2 Bürgen, das heißt also, dass da nicht Leute reinkommen, die man nicht haben möchte. Und bei der Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Mitglieder zu gleichen Teilen. Was meinen Sie, wie lange der Verein existiert? Bei so einer Satzung. Also aufgepasst bei der Satzung. Der existiert natürlich nicht lange. Weil die Bürgen können sie bestechen. Es wird ja gesagt, alle Beschlüsse müssen mehrheitlich beschlossen werden. Der Zweck A des Vereins darf nicht verändert werden. Aber eine Satzungsänderung muss mehrheitlich beschlossen werden. Also kann ich doch Paragraph 4 auch ändern. Und zwar mehrheitlich. So, und das ist genau der Trick, wie man sehr oft zum Beispiel in Argentinien gut gemeinte Stiftungen in der Entwicklungshilfe geknackt hat. Ja? Man hat einfach immer mehr Leute mit reingenommen, bis man eine qualifizierte Mehrheit hat. Dann hat man den Vorstand abgewählt, dann hat man den Zweck des Vereins geändert. Und dann hat man gesagt, so, und dann schmeißen wir noch ein paar Leute raus, jetzt sind wir bloß noch zu siebt. So, und jetzt teilen wir das Vermögen des Vereins unter uns auf. Also sowas hält in Entwicklungsländern keine 3 Jahre, wenn sie so eine Satzung machen. Die Konstruktion der Satzung ist nicht ganz geklaut, ich sage aber jetzt nicht woher. Also, die Logik, die dahinter steckt, ist klar. Es muss immer alles demokratisch ablaufen. Die Regeln müssen demokratisch instand gesetzt werden. Und die dritte Regel ist, Regeln dürfen nur mit 2/3 Mehrheit geändert werden. Das heißt, Folge, die Regel 2 ist eine Meta-Regel, also sozusagen eine Regel über die Regel. Und durch Regel 3 kann die Regel 2 geändert werden. Also kann man die Regelhaftigkeit durch Befolgung von Regeln abschaffen. Und wenn Sie das in der Verfassung finden, dann ist sie gefährdet. Das ist sozusagen die Struktur. Also die Konsequenz wäre, dass man sagt, Meta-Regeln dürfen auch mit der Mehrheit nicht verändert werden. Man muss also sowas wie eine Art Ewigkeitsklausel einbauen. So, und genau das hat das Grundgesetz gemacht. Der Blick in das Gesetz. Es gibt also diese Paragraph 1 und Paragraph 20, diese Ewigkeitsklausel. Das heißt also, das, was in Paragraph 1 drinsteht und 20, wir gucken uns gleich an, darf nicht verändert werden, also Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Föderalismusprinzip, Bundesrecht bricht Landesrecht und so weiter, das darf nicht verändert werden. Es gibt allerdings, aufgepasst, es gibt eine Aufhebungsklausel. Also, übrigens, die französische Verfassung hat sowas ganz Ähnliches. Im Titel 16, Artikel 89, da steht über die Revision, da gibt es allerdings keine Aufhebungsklausel, da heißt es, die Form der republikanischen Ordnung darf nicht geändert werden. Also die Art und Weise, wie der französische Staat sich selbst versteht. Das ist auch so eine Meta-Regel. Nicht? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wann sind Verfassungsänderungen verfassungswidrig? Artikel 1 kennen Sie, Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 3 ist hier in unserem Zusammenhang wichtig, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, die sind daran gebunden, das kann nicht verändert werden, weil ja nachher in der Klausel steht, Artikel 1 darf nicht geändert werden. Bei Artikel 20 wird festgelegt, Staatsgewalt geht vom Volke aus und dergleichen. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Recht und Gesetz gebunden. Und jetzt kommt 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Da muss man sich mal auf so der Zunge zergehen lassen. Ne? Kann man das nicht auch missbrauchen? So, nun kann man natürlich sagen, ich kann jedes Gesetz missbrauchen, wenn es nicht im Geiste dessen, der das Gesetz gemacht hat, sozusagen ja, exekutiert wird oder befolgt wird oder dergleichen. So, also was darf man ändern? Wir lassen das da oben mal weg, mal nur das Eingerahmte. Diese Ewigkeitsklausel in Artikel 79 sagt, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Ländern, also das föderale Prinzip, Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, dass es ein Verfassungsgericht gibt, das entscheidet, ob eine solche Veränderung mit diesem Paragraphen übereinstimmt oder verträglich ist oder nicht. Und das muss eine unabhängige Prüfung sein. Die muss unabhängig natürlich von den Gesetzgebern sein, also von der Legislative. Sonst wird ja der Hund auf die Wurst aufpassen. Und genau das will man ja verhindern. Jetzt kommt aber ein Auflösungsparagraph. Der ist natürlich sozusagen ein Residuum noch des provisorischen Charakters des Grundgesetzes. Nämlich, dass man gesagt hat, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit in Deutschland für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Es wird aber durch das Grundgesetz nicht festgelegt, in welcher Form die Verfassungskommentare wie Herzog, Döring und Maus, die sind eben der Meinung, eine neue Verfassung muss sich an diesem Grundgesetz orientieren. Aber das Verfahren, wie das ablaufen soll, ist relativ unklar. Ja, und wie sieht es eigentlich aus, wenn das deutsche Volk jetzt mehrheitlich den Kaiser wieder will? Dann schließt eigentlich dieser Artikel 146 die Wiedereinführung einer Monarchie im extremen Fall nicht aus. Also Sie sehen, der Schutzwall, den das Grundgesetz gegen diese Veränderung der Demokratie durch demokratische Mittel aufgebaut hat, der ist schon erheblich, aber er ist nicht ganz hundertprozentig. Also ganz so ewig ist es nicht. Sie können natürlich jetzt sagen, gut, es gibt sozusagen zwei Arten von Verfassungen. Es gibt präsidiale Verfassungen und es gibt Kabinettsverfassungen, also mit einem Ministerpräsidenten, einem Kabinett oder einem Kanzler. Und dann sehen Sie aber in beiden Fällen, dass Sie immer so etwas wie Check and Balance haben. Sie haben entweder eine konkurrierende Gesetzgebung, Länderkammer gegen Bundeskammer bei uns zum Beispiel, oder Sie haben bei der präsidentiellen Verfassung, zum Beispiel in den USA, Klammer auf noch, Klammer zu, oder in Frankreich, da kann der Präsident zwar Dekrete erlassen, aber diese Dekrete können vom Parlament zurückgewiesen werden. Dann kann er das nochmal machen, da geht es also so ein Hin und Her und man kann gegen jedes Dekret gerichtlich vorgehen. Das ist sozusagen das Prinzip dieses Rechtsstaates, dass jeder Verwaltungsakt prinzipiell beklagbar ist. Gefährdet wird das sowohl die eine Sorte von Verfassung wie die andere. Also das ist ja nicht so, dass eine präsidentielle Verfassung per se undemokratisch wäre, sondern es geht darum, ob solche Prüfmechanismen drin sind. Ja? Und wenn man sich den Vergleich mit der türkischen Verfassung, wie sie jetzt besteht, und dem Referendum, also worüber abgestimmt werden soll, anguckt, dann sieht man, dass genau diese Zurückweisungsprozeduren, diese Prüfprozeduren, dass die rausgenommen worden sind. So. Und man kann die natürlich, sozusagen beide Verfassungen kann man aushöhlen, indem man das oberste Gericht natürlich durch die Zusammensetzung zum Beispiel des obersten Gerichts ändert, oder man ändert eine Verfassung mit Zweidrittelmehrheit, ohne dass es eine Schutzklausel gibt. Es gibt Verfassungen, die haben so eine Schutzklausel nicht. Oder man dreht an der Besetzungspolitik des obersten oder des Verfassungsgerichts. Man delegitimiert und sagt, was dieses Gericht sagt, das geht mich einfach nichts an. So zum Beispiel der polnische Ministerpräsident oder auch der ungarische Ministerpräsident, die haben das gesagt. Dann natürlich die Aushöhlung des Rechtes des Parlaments, Aufhebung zum Beispiel des Immunitätsschutzes, dem man Mandate verfallen lässt und dem man dann über Notstandsdekrete regiert, gegen die sozusagen kein Widerspruch und keine gerichtliche Prüfung mehr möglich ist. Da können Sie sozusagen sowohl eine präsidentielle wie auch eine Kabinettsverfassung natürlich aushöhlen damit. So. Jetzt haben wir gesehen, es geht eigentlich, im Prinzip geht es. Es ist schwierig, aber es geht. Es gibt sozusagen keine Garantie. Deshalb dieser kleine Untersatz, ja, weshalb wir selber aufpassen müssen. So, jetzt wollen wir uns mal gucken, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es denn Leute, die die Demokratie überhaupt abschaffen wollen? Ein Grund ist noch gar nicht so weit her. Als um 1800 die Klöster säkularisiert worden sind in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, hat die Kirche aufgeschrien, weil sie natürlich eine entsprechende Machtbasis verloren hat. Man kann durchaus sagen, bestimmte Verfasstheiten im Mittelalter waren Gottesstaaten. Das ist also nicht nur der IS, der sowas vorhat, oder die Theokratie, wie wir sie vom Iran kennen, mit den Revolutionswächtern und den Glaubenswächtern, sondern im Mittelalter waren sicher die einen oder anderen Staaten durch diese Kombination von Thron und Altar so etwas wie Gottesstaaten. Und es gibt heute natürlich immer noch Leute, die aus religiösen Gründen einen solchen Gottesstaat gerne hätten. Das ist nicht nur unbedingt der IS. Da finden Sie auch Anklänge zum Beispiel bei den evangelikalen Gruppen in den USA. Natürlich sind Leute daran interessiert, Machtverhältnisse zu perpetuieren. Nicht? Also jetzt war mal jemand gewählter Präsident, dann kann er noch zweimal gewählt werden, das dritte Mal darf er nicht gewählt werden und dann würde er aber trotzdem noch lieber dranbleiben. Und dann versucht er natürlich sozusagen die Regulierung, diese Regeln außer Kraft zu setzen, dass er nochmal eine dritte oder eine vierte Amtszeit oder eine Amtszeit bis Lebenszeit hat. Das findet man vor allen Dingen bei afrikanischen Potentaten. Es gibt aber auch eine Bewegung, da könnte man einen eigenen Vortragsreihe drüber machen. Ich nenne das mal der Antimodernismus. Sie finden natürlich schon bei Platon, der sagt, ja, jede Bewegung ist eigentlich eine Bewegung, jede politische Bewegung und Änderung ist eigentlich Bewegung weg vom goldenen Zeitalter. Was war das früher so schön? Wie auch immer. Ja? Und dann kommen die dran, die meisten Verdienste haben, dann ist es die Herrschaft der wenigen, dann kommen die Plutokraten, die am meisten Geld haben, zum Schluss kommt auch noch der ganze Pöbel dran, das nennt man dann Demokratie. Ja, und da muss es ja eine Tyrannei laufen. Nicht? Also jede Veränderung ist eine Veränderung zum Schlechten. Dieser Antimodernismus tut sich natürlich schwer, den findet man zum Teil auch noch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Dieser Antimodernismus tut sich natürlich schwer mit globalen Veränderungen, er tut sich schwer mit Vermischung von Kulturen, er tut sich vor allen Dingen auch schwer mit der Dynamik der Begriffe, wie wir versuchen, die Welt zu begreifen. Und da wird natürlich zum Teil auch Technik als etwas Bedrohendes und nicht als etwas Gestaltbares empfunden. Auch solche Leute sind nicht unbedingt glühende Liebhaber der Demokratie. Platon war natürlich auch kein Liebhaber der Demokratie. Ein weiteres Motiv ist die Beseitigung von Regulierungsmacht. Das ist alles viel zu umständlich und kann man da nicht einfach mal mit die ganzen Regeln abschaffen, damit die Finanzmärkte und die Produktmärkte endlich sich frei und ungehindert von irgendwelchen Regulierungen und Randbedingungen durch den Staat entsprechend entfalten können auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite, ja, kann man den halt, da ist so viel zu machen und immer mit der Demokratie und in jedem Gremium muss man das nochmal sagen, man muss es fünfmal sagen und zehnmal sagen und dann glauben sie es immer noch nicht, kann man da nicht einfach mal durchregieren. Also kann man diese Regularien nicht ein bisschen abschaffen. Und dann gefühlter Notstand, ja, uns geht es wirtschaftlich schlecht oder wir sind militärisch unter Druck oder wir sind demografisch unter Druck und dergleichen, bis hin zu einer ja, revolutionären Stimmung, wo die Leute sagen, ja, es ist egal, aber irgendwas muss jetzt mal passieren. Nicht so, das ist ein bisschen so die Welt als Wille, aber ohne Vorstellung. Ja, wie kann man dann die Demokratie abschaffen? Das ist übrigens im Parlament im Kosovo gewesen. Da sind die Auseinandersetzungen nicht nur verbal abgelaufen, wie man das sieht an dem Bild. Also wie kann man es abschaffen? Mit der absoluten Mehrheit können Sie natürlich eine ganze Menge machen. Damals mit dem Ermächtigungsgesetz. Das Ermächtigungsgesetz 1933 war eigentlich eine legale Abstimmung, allerdings unter etwas dubiosen Randbedingungen, weil viele Leute eingeschüchtert waren. Aber es war noch Hitler hat die Mehrheit, die qualifizierte Mehrheit dafür bekommen. Selbst wenn die KPD im Saal gewesen wäre, hätte er sie bekommen. Weil die Deutschen Nationalen und das Zentrum eben auch dafür mitgestimmt hatten, dann hatte er seine Zweidrittelmehrheit. Ein netter Trick, was man gerne macht, was man im Ostblock gerne gemacht hat, das war die Wahlfälschung. Nicht? Dadurch kam die 98% Zustimmung zur SED. Dann das Modell in Lateinamerika, man macht einen Militärputsch, man besetzt den Präsidentenpalast, dann hat man auch das ganze Land. Dann gab es natürlich den Oktroy einer Verfassung durch militärischen Sieg einer äußeren Macht. Nicht? Das hat zum Beispiel sozusagen die Ostblockstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Selbstständigkeit verloren und sind dann alles kommunistische Staaten geworden. Oder man initiiert einen Bürgerkrieg. Bürgerkrieg heißt, zwei unterschiedliche Machtzentren auf einem und denselben nationalen Territorium, bei dem eine Seite gewinnt und der unterlegenen Seite dann die Gesetze diktiert. Oder es bricht alles zusammen, die Failed State, der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung, dass sie eben nur noch Warlords haben und Warlords sind jetzt auch nicht unbedingt große Freunde der Demokratie. Es gibt aber auch, das ist sozusagen die aktive, es gibt aber auch eine sozusagen von der Struktur heraus so eine allmähliche Auflösung und Gefährdung der Demokratie. Das sind einmal die Fake News. Irgendwann mal wissen Sie nicht mehr, wem Sie trauen sollen. Das zersetzt das Vertrauen in einer Gemeinschaft. Ja? Denn den Aufwand, jede News, die eine Fake News sein könnte, zu überprüfen, einen Faktencheck zu machen, das kann der Einzelne gar nicht mehr. Die Zeit hat er nicht, die Möglichkeiten hat er nicht, den Apparat hat er nicht. Ja? Wem soll er alles jetzt trauen? Traut er dem, was ihm sozusagen ins Weltbild kommt, oder ist er skeptisch? Und wenn man gar niemand mehr traut, wenn man sozusagen an allem zweifelt, sogar vielleicht noch am eigenen Zweifel, dann verzweifelt man. Also das hat so eine zersetzende, ich sage das ganz bewusst, so eine zersetzende Wirkung in das Vertrauen in die Kommunikation unserer Gesellschaft, diese Fake News. Leaks ist so eine Sache, ja, die können destabilisieren, sie können aber auch aufklären. Das ist, da sehen Sie schon, das muss man in irgendeiner Weise austarieren. Wenn wir jetzt anfangen würden, über Snowden zu diskutieren, dann sagen die einen, ja, der hat die Stabilität gefährdet, und die anderen sagen, ja, endlich hat er mal aufgeklärt, um was es da eigentlich geht. Da sehen Sie auch, dass sozusagen zwei Wertevorstellungen in Konkurrenz oder in Konflikt kommen. Das muss man austarieren. Das eine mit sozusagen kleiner Merkposten, eine mit der Aufgabe der Demokratie, so etwas auszutarieren, weil wir nie Werte haben, die sozusagen alle miteinander reinpassen. Die stehen alle in Konfliktbeziehungen zueinander. Ja, man kann natürlich auch mit Geld die Demokratie auflösen. Da werde ich gleich was dazu sagen. Und vielleicht auch eine moralische Krise, in gewisser Weise sowas wie ein moralischer Unterdruck im Westen, in dem dann andere Ideologien hineinströmen, vielleicht sogar ein moralisches Vakuum. Das heißt, der Zerfall der Überzeugung über Grundsätze und Werte. Ich will Ihnen das nachher noch ein bisschen genauer zeigen, aber vielleicht eine kleine Bemerkung zum Geld, zum lieben Geld. Wie sich sozusagen das Kapital, die Politik über die Medien kauft. So, was ich Ihnen jetzt bringe, ist nicht von mir recherchiert, sondern das habe ich von der Zeit übernommen. Sie können es da selber auch nochmal nachlesen und sich dann Ihr eigenes Urteil bilden. Ich gebe Ihnen nur die Struktur an. Das ist ein Artikel von Buchter vom 3.3.2017, Seite 21 in der Zeit. Dieser Herr hier heißt Mercer, oder wie man ihn ausspricht. Und er leitet, man denkt, das sollte harmlos sein, ein Hedgefonds. Dieser Hedgefonds Renaissance Technology, die machen Spracherkennungen, also mögliche fortgeschrittenen Technologien. Dieser Mann ist verheiratet mit der Rebecca Mercer, und die haben jetzt ein bisschen Geld, und deshalb haben die eine Familienstiftung gemacht. Und diese Familienstiftung, die wird von der Rebecca Mercer geleitet. Diese Familienstiftung hat 2 Millionen Spenden an die Government Accountability Institute gespendet. Schmeckt's auch mal, ein völlig legaler Vorgang. Spenden darf man ja, wen man möchte, man kann ja die Leute unterstützen. Und das ist eine Einrichtung, die versucht sozusagen den Regierenden auf die Finger zu gucken, und die haben unter anderem einen Film und ein Buch über Hillary Clinton mit dem Namen Clinton Cash geschrieben und finanziert. Mitgründer dieser Government Accountability ist dieser Herr, den Sie vielleicht kennen, das ist Steve Bannon, der ist jetzt Sicherheitsberater im Weißen Haus. Der war früher Leiter von Breitbart News, also einer Plattform für jetzt nach der Interpretation von vielen politischen Beobachtern rechtsgerichtete Nachrichten. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Und Stephen Bannon kommt ursprünglich von Goldman Sachs und war da Banker. Robert Mercer hat an Breitbart News etwa 10 Millionen investiert. Der Sicherheitsberater Steve Bannon war früher Aufsichtsrat oder ist Aufsichtsrat von der Cambridge Analytics. Cambridge Analytics ist eine Firma, die Wählerwanderungen und Wählerverhalten analysiert und die man für Studien kaufen kann und die einem dann sagen, am besten über ihre Analyse, wie man am besten seinen Wahlgegner diskreditiert und wie man da sozusagen also am besten Wahlen gewinnt und wie man solche Kampagnen macht. Diese Cambridge Analytics unterstützt übrigens auch oder hat auch unterstützt die Kampagne für Brexit. Rebecca Mercer soll in diese Cambridge Analytics eine nicht genannte Summe investiert haben. Ich nehme an, es waren nicht bloß ein paar Cent. So, Robert Mercer selbst hat $15,5 Millionen gespendet in einen sogenannten Super PAC. Super PAC ist ein Zusammenschluss von Superreichen, um Geld zu spenden für politische Parteien, die unterstützt werden sollen. Nach Gesetz darf das keine Person sein, sondern es muss eine Partei sein. Die hat entsprechend TV-Zeiten gekauft für den Herrn, den Sie wahrscheinlich hier kennen. Rebecca Mercer ist jetzt war im Übergangsteam von Donald Trump. Und Key Promise hat unter anderem auch ein Honorar gezahlt an The Polling Company, deren Gründer diese berühmte Kellyanne Conway ist, von der der schöne Begriff der alternativen Facts stammt. Sie ist Gründerin dieser Polling Company und hat jetzt auch eine Beraterstelle im Weißen Haus. So, ich glaube, dann haben wir es so beieinander. Vielleicht noch mal kurz so wirken lassen. Das Geflecht ist wahrscheinlich natürlich noch viel, viel komplizierter. Und wenn Sie sich jetzt die Generäle und Milliardäre im Kabinett von Trump angucken, das ist jetzt sozusagen ein politisches Statement, dann kann man sich des Verdachts nicht ganz erwehren, dass der industriell-militärische Komplex sich sozusagen die Politik in diesem Fall zumindest gekauft hat. So, also auch das ist natürlich eine Verzerrung der demokratisch gewollten Verhältnisse und untergräbt diese Check and Balance, von dem ich vorher gesprochen habe. So, wie gehen wir damit um? Das erste ist, dass man sich sozusagen einen Mythos klar machen muss. Es ist nicht so, dass staatliche Verfassungsform und wirtschaftlicher Erfolg unbedingt korrelieren. Es ist nicht so, dass Demokratien unbedingt wirtschaftlich erfolgreicher sind und totalitäre Systeme an die Wand gefahren werden. Ja, wenn Sie sehen, natürlich Demokratie und Marktwirtschaft bei den westlichen Staaten. China ist autoritär regiert, hat aber eine Marktwirtschaft, ist ausgesprochen erfolgreich. Autoritär regiert wurden die Ostblockstaaten in der Kommando- und der Planwirtschaft, waren alles andere als wirtschaftlich erfolgreich. Und totalitäre Staaten wie frühere lateinamerikanische Diktaturen sind zum Teil auch nicht ganz erfolglos geblieben wirtschaftlich. Umgekehrt ist natürlich ein NS-Regime, war das NS-Regime sozusagen auf Pump finanziert. Das brach dann ziemlich schnell zusammen. Und Nordkorea ist natürlich wirtschaftlich auch nicht gerade. Also das korreliert nicht unbedingt. Und das hängt auch damit zusammen, oder das hat vielleicht auch dazu geführt, diese Einsicht, dass das Grundgesetz keine Wirtschaftsform vorschreibt. Ja. Also wenn jemand sagt, wir wollen hier zum Beispiel Banken enteignen oder sowas, ist das nicht verfassungswidrig. Das ist eine andere Wirtschaftsform. Das verbietet das Grundgesetz nicht. Im Gegenteil, es gibt sogar im Grundgesetz einen Passus, in dem die Enteignung geregelt ist. Das heißt ja auch, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch hat der Gemeinschaft zu dienen, im übertragenen Sinne. Gut, also das vorweg. Dann können wir aber trotzdem sagen, was gefährdet die Demokratie, wie wir sie kennen? Wo können wir sozusagen, wo müssen wir tolerant sein und wo nicht? Also die Ökonomisierung des Öffentlichen und der Gemeingüter, sprich Privatisierung. Das kann durchaus demokratiegefährdend sein. Vertrauensverlust habe ich schon besprochen. Ökonomische Asymmetrien, dass sozusagen das nicht ankommt. Populismus, Ignoranz, libertäre Überzeugung, moralisches Vakuum. Ich gehe kurz darauf ein. Wenn Sie das Gesundheitswesen ökonomisieren, es kommt jetzt eine schöne Serie über die Charité im Spiegel, da sehen Sie, was der Ökonomiedruck in den Kliniken anstellt. In den USA, zum Teil in Großbritannien, ist der Strafvollzug privatisiert. Nahverkehr, öffentliche Ordnung, Schiedsgerichte, Bildung, auch Politik sozusagen privatisiert als Beruf. Das ist eine Frage, ob das dem ursprünglichen Idee, wie es die Verfassungsväter eigentlich vorhatten, ob das damit konveniert oder nicht. Vertrauensverlust, darüber haben wir gesprochen. Aber auch ökonomische Asymmetrien, dass die Leute das Gefühl haben, die wirtschaftlichen Zuwächse, jetzt gerade in Deutschland, der vergangenen Jahre, also die Exportgewinne, die wir durch die zu billige Konvertierung von D-Mark in den Euro gehabt haben, dass die im unteren Sektor nicht angekommen sind und deshalb die prekären Arbeitsverhältnisse zunehmen. Ich will gar nicht sagen, ob man das statistisch beweisen kann, es ist in gewisser Weise ein Gefühl, was die Leute haben. Und das ist natürlich der Populismus, aber Vorsicht, Populismus ist nicht unbedingt die Ursache für eine Demokratiegefährdung, sondern vielleicht ein Symptom. Also sind die Ansprüche, die Stimme des Volkes zu sein, es wird gern der Untergang beschworen, man polarisiert, man lehnt Institutionen mit ihren Machenschaften ab, das ist eine gewisse Wissenschaftsskepsis da, Klimaleugnung, Klimawandelleugnung, Anti-Intellektualismus, Berufung auf den gesunden Menschenverstand, es wird ad hominem immer diskutiert, depersonalisiert, es wird das Politische moralisiert in gewisser Weise. Wir wollen alles ganz anders, wir wollen es aber nicht so richtig wie. Dann kann man noch den Rechtspopulismus und den Linkspopulismus unterscheiden. Das lasse ich jetzt an der Stelle einfach mal weg. Das geht vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Und eine weitere Gefährdung ist aber auch die Ignoranz. Wenn Sie es gibt Nachfragen beim Brexit, dass der Großteil der Leute, die dem Brexit zugestimmt haben, gerade die jungen Leute, überhaupt nicht wussten, was sie da abgestimmt haben. Das war irgendwie schick, da hinzugehen. Aber sie wussten eigentlich nicht, um was es geht. Also diese Ignoranz oder eben das Blasenphänomen der Twitter- und Facebook-Kultur, dass sie sich eben halt nur die Nachrichten holen und ihren Twitter-Account nur da haben, von dem, was sie hören wollen, was sozusagen ihrer politischen Überzeugung entspricht, anstatt sich mal gelegentlich auch von einer total anderen Meinung provozieren zu lassen. Da muss man mich über die eigentliche Meinung richtig nachdenken. Und was nicht ganz ungefährlich ist, ist das, was wir libertäre Überzeugungen nennen. Libertäre Überzeugungen, die sagen, also das ist sozusagen eine negativ verstandene Freiheit, also Freiheit von allem, von staatlicher Regulierung, von Einschränkungen, wie auch immer. Die individuellen Rechte sind absolut. Uneingeschränktes Recht auf Eigentum, die Charity der Wohlhabenden statt Sozialsysteme, das heißt, die Reichen bestimmen, was sie den Armen geben. Das soll nicht durch Zwangsveranstaltungen wie Obamacare oder irgendwelche Sozialsysteme erfolgen. Milton Friedman, der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, hat gesagt, wir wollen einen Minimalstaat mit den Kompetenzen eines Schlagwarenschaffners, nicht mehr. Das sind so die Vorstellungen und sozusagen der Gipfel ist ja schon bei Google und bei Facebook auch entwickelt worden. Wir machen am besten Inselstaaten draußen auf dem Meer, da sind wir keiner staatlichen Regulierung unterworfen. Dann haben wir auch keine Staatsaufsicht und dann ist die Firma völlig frei. Dann kann sie agieren, wie sie sich das vorstellt. Letzter Punkt in dieser Liste ist vielleicht das moralische Vakuum oder der Unterdruck, den ich genannt habe. Es ist der Schwund der Überzeugung, an Werten auch festzuhalten und zu sagen, ist das wirklich ein Wert? Ja. Und es wird dann immer betont, ja, die zwischen den Werten sind natürlich Konflikte. Ja, es sind Konflikte, das macht ja die Demokratie so spannend, weil man das austarieren muss. Ja, und dann gibt es natürlich auch gesetzlich nicht kodifizierbare Werte wie Gerechtigkeit, Stabilität oder Sicherheit oder dergleichen. Das können Sie nicht gesetzlich festlegen. Und wenn Sie mal gucken, hier haben Sie eine ganze Reihe von Werten, wir müssen nicht alle diskutieren, die kommen aus dem Grundgesetz, die sind in den jeweiligen Artikeln des Grundgesetzes. Und die Frage ist, ja, was ist uns die Berufsfreiheit wert oder das Auslieferungsverbot oder das Asylrecht oder die Religionsfreiheit oder die Gleichheit vor dem Gesetz? Oder das Briefgeheimnis, ja, wenn es zum Beispiel um ökonomische Fragen geht, wenn es um Sicherheitsfragen geht, wenn es um das Gefühl der Instabilität und dergleichen geht. Was sind die dann noch wert? Ja, das ist die Diskussion, die eine Demokratie aushalten muss. Wenn sie die nicht mehr aushält, dann kommen Leute und sagen, ja, das Leben, das zählt halt jetzt nicht mehr so, jetzt das Kollektiv zum Beispiel ist wichtiger als der Einzelne. Ja, und wo gehobelt wird, da fallen Späne und so. Das gibt ja so bestimmte Sprüche, die nicht gar nicht so alt eigentlich sind. Also, die Gründe in gewisser Weise dafür, die führen natürlich auch dazu, dass wir uns überlegen müssen, wo können wir tolerant sein, wo können wir sagen, das können wir noch sozusagen, da können wir sozusagen noch mitmachen oder können wir nicht mitmachen. Was Sie hier sehen, interpretieren manche Leute als Grund, weshalb Trump die Wahl gewonnen hat. Ja, manche grinsen. Okay, angekommen. ich will einen Wert rausgreifen. Was ist uns denn die Wahrheit noch wert? Es gibt einen schönen philosophischen Begriff, das ist der westliche Begriff von Wahrheit, ganz kurz, der sagt, die Aletheia, das Unverborgene, oder die Übereinstimmung von Gedanke und Tatsache. Nicht? Also wenn ich sage, draußen regnet, und draußen regnet es wirklich, dann ist das ein wahrer Satz. Okay. und ich sage, draußen ist schönes Wetter, aber draußen regnet es, dann lüge ich, wenn ich das wieder besseres Wissen sage. Das ist eine Frage, warum lüge ich? Weil es mich vielleicht interessiert. Das hat sich ein bisschen aufgelöst. Dieser Wahrheitsbegriff ist in der Wissenschaftstheorie dem Kohärenzbegriff der Wahrheit gewichen. Ein Satz ist immer im Rahmen eines Kontexts einer Theorie wahr oder falsch. Es gibt keine absoluten Wahrheiten. Die Frage ist, wie das in der Politik aussieht. Es gibt so eine postmoderne Auflösung des Wahrheitsbegriffs, der Volker grinst jetzt gleich. Deleuze hat mal gesagt, die Begriffe Wichtigkeit, Notwendigkeit und Interesse sind tausendmal entscheidender als der Begriff der Wahrheit. Sie können den finden auch beim Begriff der Pravda. Pravda ist die Wahrheit im Russischen, die nützt. Das ist nicht die Übereinstimmung von Satz und Tatsache, sondern das ist die Wahrheit im Sinne von der wahre Jakob, ja, oder die wahre Kunst. Also das ist das, was nicht was ist, sondern was nützlich ist, was sozusagen konveniert, was passt. Aber nicht unbedingt die Übereinstimmung von Satz und Tatsache. So, dieser byzantinische Begriff hat sich offensichtlich jetzt in die politische Debatte meiner Ansicht nach eingeschlichen, was natürlich etwas mit dieser postmodernen Auflösung im 20. Jahrhundert zu tun hat. Ich will Ihnen zeigen, wo das angegriffen wird. Platon hat mal gesagt, Wissen ist die wahre, gerechtfertigte Meinung. Da gibt es einen schönen Dialog, den Theaetetos. Also Wissen ist sozusagen Ergebnis eines Prozesses, aber ist auch ein Prozess. Also Wissen, das ist was Aktives, aber man hat auch sowas wie eine Art Wissensbestand. Wahr ist die Übereinstimmung des Gesagten mit der Wirklichkeit, nach dem westlichen Begriff. Gerechtfertigt heißt, ich kann das, was ich sage, irgendwie in dieser Weise begründen, ich kann es plausibel machen, ich kann es nachweisen, ja, sozusagen der exponentielle oder der logische Beweis oder der Plausibilitätsbeweis, ich kann die Akte bringen, ich kann es nachweisen. Und Meinung heißt ja, es wäre so aus meiner Sicht, aber wenn ich es rechtfertigen kann, ja, und wenn es übereinstimmt, dann ist es nach Platon Wissen. So, und das wird jetzt sozusagen angegriffen. Der Wert des Wissens selber schwindet. Er wird nämlich mit der Information verwechselt. Ich kann doch überall nachgucken, was willst du, den muss ich doch nicht mehr wissen. Oder es gibt, wie gesagt, die alternativen Fakten, das heißt, Wirklichkeit wird zu einer politisch gewollten Wirklichkeit, und man könnte auch sagen, wie schafft man soziale Wirklichkeit mit Dingen, die man erzählt, die aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Sie sehen, man spielt mit zwei Wirklichkeitsbegriffen herum. Ja, oder hier der Nachweis, ja, ich habe es gehört. Ja, ist das schon ein Nachweis? Also gehört, gepostet, Faktencheck unerwünscht, nichts wie weg. Nicht? Also Obama abgehört oder so etwas. Nicht? Und die Verabsolutierung der eigenen Sicht, nicht zu sagen, es ist so aus meiner Sicht, sondern meine Sicht ist auch die Sicht aller. Ich spreche für alle, weil ich habe Recht. So. Damit lösen Sie diesen Wissensbegriff gewisserweise auf und Sie können nichts mehr nachkontrollieren. Sie können sozusagen nichts mehr sagen. Und Hampe schreibt hier, die geäußerten Meinungen von diesen Herren, die da oben stehen, sind wohl nicht wahrhafte Wiedergabe ihrer Sicht der Dinge, sondern sprachliche Instrumente, mit denen sie unabhängig davon, wie ihnen die Welt erscheint, versuchen, in demokratischem Machtspiel eine bestimmte Sicht zum Mehrheitlichen zu machen und damit im Kampf zu gewinnen. Zum Schluss, was können wir dagegen tun? Also ich habe es überschrieben mit nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger selber. Man muss einfach ein bisschen hingucken. Hannah Arendt hat von wahrhaftigen Bürger gesprochen. Sie hat nämlich gesagt, es gibt kein sichtbares Erkennungszeichen, was die Wahrheit von Meinung unterscheidet in der politischen Debatte. Aber sobald Wahrheit an die Öffentlichkeit getragen wird, wird sie zur Meinung unter Meinung. Und dann hängt sie von der Öffentlichkeit ab. Die Öffentlichkeit sind aber wir. Deshalb müssen wir aufpassen. Also wir können uns nicht auf die Ewigkeitsklausel in der Verfassung verlassen, sondern wir müssen aufpassen. Wir müssen merken, wenn so etwas passiert, was der Hampel beschreibt, ja, dass nicht mehr etwas erzählt wird, was ist, sondern dass das, was erzählt wird, ein sprachliches Instrument ist, mich glauben oder handeln zu machen im Sinne dessen, der spricht. Vielleicht ist auch die Aktivität der Klugen jetzt ein bisschen mehr gefragt. Wie gesagt, die Öffentlichkeit sind wir alle. Und ich denke, es ist gut und deshalb wirklich, Volker, Gratulation, dass du diese Vorlesungsreihe hier vom Zaun gebrochen hast. Ja. Die Hochschulen und Universitäten müssen die Diskussion im besonderen Baden führen. Das sind Plattformen für Auseinandersetzung. Nicht Redeverbote, die bringen gar nichts, sondern wir müssen uns mit diesen Vorstellungen, die ich ja vorher genannt habe, auseinandersetzen. Dazu müssen wir allerdings garantieren, die Bedingung der freien Rede ausreden lassen. Wir brauchen Platz, Raum, wir brauchen Kapazität zum Verstehen, zur Vorbereitung. Wir müssen auch zuhören wollen. Aber wie ist es, wenn eine Rede, und jetzt sind wir wieder am Anfang, wenn eine Rede die Bedingung der freien Rede in Abrede stellt, können wir denn dann noch tolerant sein? Können wir das tolerieren? Aus begründetem Anlass ist diese Anzeige in verschiedenen Zeitungen erschienen. Das ist einfach der Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen, Gedanken gut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Also darf man doch auch antidemokratische Meinungen haben. Kann man, ja, kann man. Aber die Bedingung der freien Rede ist, nämlich die Bemühung, dem anderen die Bedingung der freien Rede zu ermöglichen, auch wenn er eine andere Meinung vertritt. Das hat schon Voltaire gesagt. Aber wie sieht es aus? Keine freie Rede für die Feinde der Redefreiheit? Nochmal einen Blick in Artikel 18 des Grundgesetzes. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Diese Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Also wir können nicht sagen, du darfst nicht reden. Das muss ich dann schon dem Gericht überlassen. Ja? Und solange ich nicht sagen kann, du darfst nicht reden, muss ich mit ihm reden. Das ist sozusagen die Diskurspflicht, die wir als Demokraten haben. Damit können wir die Demokratie wohl am besten verteidigen. Jetzt nochmal die Frage zu den neuen Medien. Gilt die Redefreiheit dann auch für ein schadenzollendes Gericht? Das ist ja auch bloß eine Meinung. Darf man doch, wird man ja wohl noch sagen dürfen. Nicht? Es gibt eine schöne Untersuchung. Es gab ein Gerücht, Emmanuel Macron sei schwul. Der Präsidentschaftskandidat in einer der Präsidentschaftskandidaten in Frankreich. Und man hat jetzt mal ein bisschen nachgezeichnet, wie dieses Gerücht sozusagen durch die Medien durchdiffundiert ist. Ja. Und dann sehen Sie, das ist natürlich nicht mehr rückholbar. Also was passiert ist, dass diese Medien natürlich ein Gerüchtebeschleuniger und Gerüchteenthemmer sind. Ja. Und das hat mich dazu bewogen, das Bild vorher, Sie kennen ja vielleicht das Bild hier, das Gerücht von Paul Weber, nicht, wie das eben sich immer mehr und mehr und mehr, mehr nährt. Und das, was wir hier sehen, das sind eben diese Gerüchtebeschleuniger. Und das kann man eigentlich nur dadurch stoppen, indem man vielleicht drei, für die Wächter der Demokratie, dass wir aufpassen, wir müssen selber aufpassen, nie zurückpöbeln, keine Gerüchte posten, wenn ich nicht weiß, ob es stimmt oder nicht, dann sollte ich es nicht weitergeben. Also auch nicht weiter schwätzen, aber dann auch nicht weiter posten, da ist nämlich die Hemmschwelle wesentlich geringer. Und man sollte seine eigene informationelle Selbstbestimmung nicht preisgeben. Ja, wenn wir Zeug ins Netz stellen, was Gerüchte befördert, dann sind wir in gewisser Weise auch selber schuld. Nur die allergrößten Kälber. Ne? So, also Demokratie ist ein lernendes System. Die Bedingungen der Demokratie, ja, können durch demokratische Möglichkeiten gefährdet werden. Deshalb müssen wir selber aufpassen. Und die Freiheit selbst abzuschaffen, die können wir nur dadurch aufheben, wie wir sagen, wir haben eine Selbstbindung. Das heißt auch ein Bekenntnis zur Demokratie. Ja. Ich kann mich nur frei entscheiden, wenn ich dann irgendwann mal sage, so, und an diese Entscheidung muss ich mich jetzt dann selber auch binden. Das ist die Selbstbindung. Und Demokratie ist nicht die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, sondern eine kluge Art, wie Mehrheiten und Minderheiten miteinander umgehen. Und die Moralität eines Wirtschaftssystems kann man daher erkennen, wie mit Verlierern umgegangen wird. Also deshalb brauchen wir eine aufmerksame Mitwirkung aller, obwohl der Fortschritt natürlich eine Schnecke ist und Demokratie schrecklich langsam ist. Und wenn die Leute sagen, ich will die Demokratie abschaffen, dann müssen wir das ernst nehmen. Sie kennen vielleicht die Parabel von Biedermann und der Brandstifter. Da sitzt zu Hause und dann kommen drei Leute und sagen, morgen werden wir dein Haus anzünden. Und sagen die, ja, das ist ja ein netter Scherz. Nicht? So, ja. Nach drei Tagen haben sie wirklich das Haus angezündet. Und deshalb schreibt Fritsch, Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. Also müssen Sie aufpassen, was die Leute wirklich sagen. Ich habe Ihnen im Handout dann noch ein bisschen Literatur zusammengestellt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Kornwachs, für den dichten Gedankengang. Brennt Ihnen schon was auf den Nägeln, was Sie Herrn Kornwachs fragen wollen? Nun gut, steigen wir ein bisschen in die Plauderei ein.
Am ersten ist immer am schwierigsten.
Ja, kein Thema. Kenne ich schon. Diese Geschichte mit der Toleranz. Wie tolerant müssen wir denn dann beispielsweise sein? Wenn wir jetzt die aktuelle Diskussion angucken, Vorwürfe, ein Staatsoberhaupt richtet Vorwürfe gegen ein anderes Staatsoberhaupt, es bediene sich Nazi-Methoden. Wo sind ja da die Grenzen? Wir müssen doch auch in der Diplomatie klug vorgehen. Und eigentlich, ich meine, Sie wissen, worüber ich gerade rede, Herr Erdogan wirft Frau Merkel so etwas gerade vor. Die Bundesregierung hat heute ein bisschen strenger reagiert und gesagt, jetzt so langsam reicht es uns aber wirklich, jetzt hören wir auf damit. Andererseits sind Sie in der Falle. Sie wissen ganz genau, dass der eigentlich ein innenpolitisches Spiel spielt. Ja, durch seine Provokation versucht er wahrscheinlich geradezu herbeizuführen, dass Wahlkampfveranstaltungen oder Wahlauftritte von ihm und seinen Ministern in Deutschland untersagt werden. Und das würde ihm wiederum eben politisch nützen, weil er dann, verspricht er sich jedenfalls, seine Präsidentialherrschaft ausbauen kann und seine Verfassungsänderung durchbringt. Wo hören wir denn dann auf? Was ist denn jetzt wichtiger, die politische Klugheit oder den Intoleranten irgendwann mal zu sagen, jetzt reicht's? Wie gehen wir mit sowas um?
Philosophen sollen nicht in die politische Praxis gehen, das geht schief. Das ist bei Platon schief gegangen und beim Nida Rümelin ist es auch schief gegangen. Das ist natürlich jetzt eine nette Falle, mir sozusagen eine konkrete politische Frage zu stellen. Also ich denke, nicht pöbeln, also nicht zurückpöbeln. Da würde ich mal das, was ich vorher gesagt habe, würde ich mal lassen. Moment, Entschuldigung. Ja. Nicht pöbeln, ich würde auch sagen, ja, warum provoziert der so? Ja, der hat natürlich einen innenpolitischen Effekt. Die Frage ist, muss man in die Falle reinlaufen? Ja? Also ich würde mal pragmatischerweise sagen, das geht jetzt noch 3 Wochen bis zum Referendum und dann ist sowieso vorbei. Da könnte man sozusagen unten wegtauchen. Ja? Also mit der stoischen Ruhe, mit der die Kanzlerin das macht, ja? Und mit der Tapferkeit, wie der Altmaier das dann verteidigt, ja? finde ich die bessere Lösung, als zu sagen, ja, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist aber Ruhe. Es wäre was anderes, wenn es ein offenes Ende wäre, aber das ist ja kein offenes Ende. Ja? In 3 Wochen ist das Referendum gelaufen, ja, und dann hat er plötzlich ganz andere Ziele.
Ja, womöglich.
Also von daher würde ich sagen, ist eventuell wäre eine Option zu sagen, die 3 Wochen halten wir noch durch. Ja.
Wäre ein Ansatz.
Man braucht ein dickes Fell, das ist natürlich schon richtig.
Ja, man braucht doch ein dickes Fell, wenn man jemand die Hand reichen will. Und
man kriegt eine gewischt.
Ist auch die Fälligkeit richtig, gefragt.
Ja. Aber es erinnert mich ein bisschen an ein Fußballspiel. Das kriegen wir ja nicht so richtig mit. Wenn die Leute, die Mannschaften sich gegenseitig da entsprechende Schimpfwörter zurufen, ja, Und irgendwann mal der Sedan oder Sidan, oder wie hieß der französische Sedan, Spieler, nicht? Der hat dann irgendwann mal, da müssen halt irgendwie Bemerkungen über die sexuelle Qualität seiner Mutter gefallen sein. Und dann ist er ausgerastet und ja, dann war er aus der Nationalmannschaft draußen. Ja, das ist. Es gibt einen schönen Spruch, der sagt: Ich entscheide immer noch, von wem ich mich beleidigen lasse.
Nun denn, wir haben hier eine Frage und dann da. Also Sie fragen, was damit gemeint ist, das Austarieren bei Leaks, ja, zwischen Transparenz und womöglich Sicherheitsgefährdung.
Ich meine, dass wir erfahren haben, was der NSA macht in dieser Größenordnung, das war, glaube ich, in der Welt nicht bekannt. Ja. Da würde man sagen, das ist eine gute Aufklärung. Auf der anderen Seite muss man natürlich eigentlich jedem Staat zugestehen, dass er versucht rauszukriegen, was der andere macht. Ich will es ja gar noch so weit treiben. Es war, glaube ich, auch friedensstiftend oder friedensbewahrend im Zweiten Weltkrieg, dass die gegenseitigen Geheimdienste ziemlich genau gewusst haben, was die tatsächlichen Absichten des anderen sind. Also wenn es darum geht, ja, will der uns jetzt wirklich angreifen oder tut der bloß so? Ja. Da sind Geheimdienste sehr wichtig. Und die können eigentlich von daher, also jetzt im Sinne von Friedenserhaltung, wenn die da gegenseitig aufklären, aber da dürfen sie natürlich nicht alles aufdecken, weil sie sonst die Quellen kaputt machen, weil Spionage ist ja gegenseitig strafbar. Ne? Also das heißt, wenn sie da alles aufdecken, dann machen sie natürlich auch, dann gefährden sie auch die Leute. Ja. Also das ist ein ganz, ganz heikles Gebiet, was kann man da sozusagen rausgeben und nicht. Und wenn Sie mal gucken, die Dokumente, die WikiLeaks zum Teil rausgibt, die sind ja auch geschwärzt, wenn es zum Beispiel um Einzelpersonen geht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wünschenswert zu sagen, ey, wollen wir doch mal gucken, was da für Machenschaften laufen. Nur, man kann sich, da wirst du mir sicher zubilligen, wenn man sich die Mühe macht, an einem Tag mal 5 Zeitungen zu lesen, vielleicht auch die Neue Zürcher Zeitung, ja, dann hat man schon ein ziemlich, also 96% oder 97% der Lagebeurteilungen der Nachrichtendienste stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen.
Ja. So schnell
nur das, können Sie. Nur das können Sie als Einzelperson natürlich nicht machen. Aber der Helmut Schmidt hat gesagt, also wenn ich wirklich wissen, was wenn der Welt los ist, dann lese ich die NZZ und frage nicht den Bundesnachrichtendienst.
So schnell können Sie zum Geheimdienstler werden. Wir hatten hier eine Frage. Also ja. Sie fragen nach den Phänomenen des Populismus, Unterscheidung Rechts- und Linkspopulismus und inwieweit linkspopulistische Strömungen Demokratie gefährdet werden können.
Mhm. Ja. So, da haben wir.
Populismus direkt ja. Also
ist derzeit nicht ganz so en vogue.
Da haben der, recht, ist hier, der ist hierzulande nicht so en vogue, aber der ist zum Beispiel in Lateinamerika sehr stark en vogue. Ne? Also Linkspopulisten waren zum Beispiel Christine Kirchner. Und den Wahlkampf 2015 habe ich vor Ort mitbekommen, was da so läuft. Oder zum Beispiel Hugo Chavez, ja, das ist auch ein Linkspopulist. Das sind, es gibt Gemeinsamkeiten, wenn Sie sich mal die Liste angucken. Ja. Beim Rechtspopulismus haben Sie die neoliberalen Forderungen, ja, also möglichst schwacher Staat. Da gibt es aber wiederum nochmal Varianten, die sagen, ja, also man muss da sozusagen wie Militär durchregieren. Beim Linkspopulismus ist es zunächst mal nicht die neoliberale, also nicht Freiheit von, sondern eben eine soziale Gerechtigkeit, also Umverteilung, Einkommensumverteilung. Der Linkspopulismus ist eher so radikal partizipativ, also Basisdemokratie bis hin zum imperativen Mandat, was bei uns verfassungswidrig ist. Also imperatives Mandat heißt, der Bundestag, der Abgeordnete ist nicht seinem Gewissen verpflichtet. Lassen wir mal die ganzen Sachen mit Fraktionszwang und so weiter weg, er darf zum Beispiel nicht eine Direktive von seinem Ortsverein annehmen. Ja? Also dass zum Beispiel der Ortsverein, der ihn aufgestellt hat, dass er sagt, okay, du musst so und so abstimmen. Ja? Dazu kann er nicht verpflichtet werden. Das wäre ein imperatives Mandat. Das ist zum Teil, ist es bei Linksparteien in Südamerika so der Fall gewesen. Dann natürlich ein starker Antikapitalismus. eine Anti-Globalisierung, also sozusagen gegen die großen Konzerne, gegen den militärisch-industriellen Komplex, stark pazifistisch bis, sagen wir mal jetzt bei ganz Linksradikalen, wo es also um sozusagen um Befreiungskampf geht, und eine totale Inklusion auch unter privilegierte Gruppen. Ja, und da sieht man natürlich auch, wo sozusagen das Klientel für diesen Linkspopulismus ist. Also gerade beim Peronismus, beim Linksperonismus, der dann schleichende Übergänge zum Rechtsperonismus hat, gerade in Argentinien, sieht man zum Beispiel enorme Wahlgeschenke, die zum Teil dann die Währungsreserven angreifen, um sozusagen die Arbeitermassen oder die Arbeitslosen zum Wahlklientel zu machen. Also gerade solche Wahlgeschenke hat die Cristina Kirchner so gemacht, dass er eigentlich den Staat Argentinien mehr oder weniger ruiniert hat. Hat ihr jetzt trotzdem nichts genützt. Also der gewünschte Nachfolger von ihr ist nicht drangekommen. Also es gibt, ja, aber natürlich, Sie haben eine gewisse Gemeinsamkeit, dass der Linkspopulismus natürlich auch sagt, wir sprechen für das ganze Volk, wir sprechen für alle Unterdrückten und die müssen doch für uns sein, es geht ja gar nicht anders. Also im Prinzip ist natürlich an dieser Realitätsferne ist natürlich auch dann Che Guevara gescheitert, ja, der gedacht hat, er kann eine Revolution in den Bergen lostreten und die Bauern haben eigentlich nicht mitgemacht und er hat gesagt, ich kann nicht verstehen, ich vertrete doch eure Interessen. Ja, warum macht ihr nicht mit? Ja, das waren halt nicht die Interessen von ihm, das war eine Fehlwahrnehmung.
Ja. Jetzt ein bisschen noch korrigieren, also über Linkspopulismus hat man lange durchaus geredet. Im Moment ist es halt in der öffentlichen Debatte stärker der Fall. Ja. Aber lange Zeit konnten sie als konservative Parteien immer auf zum Beispiel rote Sockenkampagnen betreiben und so weiter. Also gegen realen oder vermeintlichen Linkspopulismus sich öffentlich positionieren. Wir haben gerade in der Beobachtung dieser populistischen Strömung einen Schwenk in die andere Richtung. Das ist im Fokus stärker zurzeit. Sie hatten sich gemeldet. Also Sie gehen auf den Unterschied ein der Geheimdiensttätigkeiten in totalitären Regimen im Unterschied zu demokratischen Regimen, sagen, in demokratischen Regimen sollte es zumindest eine Kontrolle der Geheimdiensttätigkeiten geben, gläserner Staat versus gläserner Bürger. Ja. Wie ist das zu bewerten?
Also ist klar, dass ein Rechtsstaat seine Geheimdienste durch nachprüfbare Verfahren kontrollieren können muss. Dass das manchmal nicht immer der Fall ist und solche Dienste dann auch gelegentlich die Tendenz haben, sich etwas zu verselbstständigen und der Kontrolle zu entziehen, liegt sozusagen in der Natur der Sache. Vor allen Dingen dann, wenn die Abteilung A des Geheimdienstes nicht weiß, was die Abteilung B macht und beide Abteilungen A und B gar nicht wissen, dass es eine Abteilung C gibt. Dann wird es natürlich schwierig. Also wir haben ja in der Bundesrepublik das parlamentarische Kontrollgremium mit Parlamentariern, die allerdings dann zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, weil die ja sozusagen einen gewissen operativen Schutz dann auch bieten müssen. Aber da war ja auch zum Beispiel Herr Ströbele drin, der ja nun wirklich kein Freund der Geheimdienste ist, aber auch der wird natürlich jetzt nicht alles ausplaudern, um natürlich auch die Arbeit nicht zu gefährden. Also diese parlamentarische Kontrolle ist unabdingbar. Die haben natürlich totalitäre Staaten nicht, beziehungsweise die sind natürlich nur dem Alleinherrscher oder der herrschenden Klick oder der Junta oder sowas zugeordnet. Das Problem ist, dass es gerade in Lateinamerika Länder- oder national übergreifende Geheimdienstkooperationen gab, der sogenannte der Pakt von Cordoba. Nicht haben also Peru, Chile, Argentinien und so weiter, die ganzen Militärdiktaturen haben praktisch eine Koordinierungsplattform ihrer Geheimdienste gebildet, dass wenn der eine ins andere Land abhaut von angeblichen Kommunisten, dass man den wieder einsammeln und wieder zurückführen kann. Also gut, da ist die Kontrolle nicht gegeben. Das ist natürlich klar, wir wollen einen transparenten Staat, wir wollen keinen gläsernen Bürger. Ein bisschen muss der Staat natürlich auch was über den Bürger wissen. Ja? Also wenn ich mir überlege, das Volkszählungsurteil, ja, was hat das für eine Aufregung gegeben? Neulich war wieder, ich glaube, es hat gar kein Mensch gemerkt, dass da wieder mal ein Zensus war. Ja. Also das sind natürlich dann auch zum Teil ein bisschen so Erregungsmuster, aber von denen lebt ja auch eine Demokratie, das ist ja auch nicht schlecht. Aber wenn der Bürger sich mit Facebook selber gläsert macht, dann ist er halt dumm genug. Ja? Und dass dann natürlich die Versuchung der Geheimdienste ist, da abzugreifen, das ist klar, das sehen wir ja in der Auseinandersetzung zwischen CIA und Facebook. Aber prinzipiell, ein Geheimdienst muss kontrollierbar sein. Also vom Rechtsstaatverständnis her, das ist klar.
Womöglich ist das eine oder andere Ihrer Erregungsmuster heute Abend gekitzelt worden. Und Sie nehmen ein bisschen was mit. Vielleicht kommen Sie nächste Woche wieder. Da machen wir weiter. Da wird Professor Erich Schön von der Universität zu Köln sicherlich ein bisschen historischer noch werden, als wir das heute erlebt haben, uns etwas über die Aufklärung sagen und den Zusammenhang zur Bildung erklären und was das womöglich mit der Volksherrschaft zu tun hat. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Klaus Kornwachs, herzlichen Dank. Und Ihnen fürs Kommen. Ja. Wiederschauen.